Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die heißesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge geht es um die Frage, ob der jüngste Kursanstieg von Ethereum als Indikator für eine eventuelle Sommerrallye am Kryptomarkt gesehen werden kann. In dem Zusammenhang schauen wir uns dann auch gleich den kometenhaften Aufstieg der Lido DAO und weiterer Staking-bezogener Protokolle an, denn die scheinen aktuell als passive Einnahmequelle wieder beliebter zu werden, was vor dem Hintergrund der mit der Insolvenz von Celsius anscheinend abgeschlossenen DeFi-Kernschmelze ja aber auch kein Wunder sein sollte. Vielleicht hängt das Ganze aber auch mit dem bevorstehenden The Merge bei Ethereum zusammen. Wir werden sehen. Heute ist übrigens Montag, der 18.07.2022. Mein Name ist Jan-Heinrich Meyer und bei mir ist wie immer BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo Stefan und schöne Grüße nach Berlin.
Hallo Jan, auch von mir ein herzliches Willkommen und schöne Grüße zurück nach Lübeck. Ich glaube tatsächlich, heute wird eine spannende Folge.
An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass es sich bei diesem Podcast natürlich nicht um Anlageberatung handelt. Wir besprechen lediglich Beobachtungen, die wir am Markt machen. Ihr entscheidet selbst, ob und wenn ja, dann in welche Projekte ihr zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Einen kleinen Rat können wir euch aber mitgeben. Macht immer einen umfassenden und ausgewogenen Research. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit kurzem sind unsere BTC Echo Reviews live. Was das ist? Im Grunde einfach ein Vergleichsportal für sämtliche Dienste und Anbieter aus dem Kryptospace. Von Börsen über Wallets bis zu Steuersoftware, Mining-Anbieter und ist eigentlich alles mit dabei. Schaut gerne mal rein und lasst eine Bewertung für einen der Anbieter da. Damit helft ihr anderen Nutzern, sich im Dschungel der Anbieter da draußen zurechtzufinden. So. Jetzt geht's dann aber auch endlich los und zwar starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Stefan, was war los am traditionellen Markt?
Jan, letzte Woche hatten wir noch drüber geredet, wie wohl die Inflationserwartungen in Amerika sein würden. Hatten wir damals auch gesagt, zwischen 8,6 und 9,1%. Im Endeffekt war es die Oberkante, wir lagen genau richtig mit den 9,1%, die dann aber auch höher als erwartet waren, weil der Konsens war eigentlich um die 8,8%, sprich Inflation weiter steigend in Amerika, bedeutet auch, die Fed könnte zukünftig oder zeitnah nochmals stärker tätig werden und weiter die Zinsen erhöhen. Womöglich, wir besprachen bisher von 75 Basispunkten, jetzt wird kolportiert, dass im August bei den nächsten Zinserhöhung oder nächsten Zinsschritten womöglich 100 Basispunkte, sprich ein ganzes Prozent drin sein könnte. Interessanterweise waren die Zahlen unter der Woche mehr oder weniger alle schlecht in Amerika. Im Endeffekt waren die einzigen guten Zahlen eigentlich die Einzelhandelsumsätze, sprich der Konsument in Amerika sieht die Krise noch nicht ganz so und noch konsumierter, und wenn in Amerika konsumiert wird, eine gute Konsumlaune da ist, dann ist das tendenziell immer erstmal so eine Beruhigungspille für den Markt.
Also trotz Rezession auf dem Papier immer noch anständige Umsätze im Konsumgüterbereich jedenfalls. Was wird denn jetzt in der kommenden Handelswoche wichtig?
Ja, wir haben tatsächlich, wie in Amerika in der Vorwoche, morgen erwarten wir Verbraucherpreise für die Eurozone. Da ist Konsens aktuell 8,6%. Im Vormonat waren es auch 8,6%. Sprich, sehen wir, wenn die Verbraucherpreise jetzt auch in Europa stärker anziehen und oberhalb dieser 8,6% liegen, wird die Fed dann direkt am Donnerstag, ist nämlich die nächste EZB-Sitzung, wird die EZB genau überlegen müssen, ob sie nur 25 Basispunkte wie kolportiert tatsächlich erhöht oder dann im Endeffekt mit einer Überraschung aufwarten kann und vielleicht doch 50 Basispunkte hochziehen wird.
Und sonst, wie sieht's Übersee aus? Was steht da an?
Ja, das sieht man eigentlich heute auch gut am Markt. Ende letzter Woche ging's los mit der Berichtssaison in Amerika. Bedeutet, große amerikanische Unternehmen präsentieren wieder ihre Quartalszahlen für die letzten 3 Monate. Und das nimmt jetzt diese Woche richtig Fahrt auf. Wir haben eben gerade vor ungefähr einer Viertelstunde, hatten wir ja kurz drüber geredet, waren Zahlen von Goldman Sachs. Die sind besser ausgefallen als erwartet. Hatten zwar im Investmentbereich so ein paar Schwächen, aber insgesamt waren die Unternehmensgewinne durchaus ordentlich bei Goldman Sachs. Letzte Woche war das so ein bisschen gemischt. JP Morgan hatte ihre, im Grunde genommen die Zahlen verfehlt. City Index, also sprich die andere große City Bank in Amerika, Wein dahingehend besser und hat ihre Zahlen nochmal verbessert und lagen über ihren eigenen Erwartungen. Ja, JP Morgan wurde dann letzte Woche auch abverkauft und City Index stieg entgegen des Trends dann irgendwie deutlich an. Aber interessant wird es eigentlich dann heute Abend langsam, auch für den Technologiesektor ist IBM als Schwergewicht in dem Bereich Lieferzahlen interessant dahingehend, dass IBM so breit aufgestellt ist, also die wirklich von Hardware, also sprich Server bereitstellen, über Softwareleistungen, wo dann die bilden so ein großes Portfolio ab und dann wird man daraus ganz gut ableiten können, wie es im Grunde genommen ja in dem Technologiebereich aktuell in Amerika so aussieht und ob die Zahlen, die Wachstumszahlen überhaupt noch mithalten mit den Analystenerwartungen. Und dann geht's eigentlich schon munter weiter. Morgen Netflix-Zahlen hatten zuletzt immer enttäuscht. Mittlerweile irgendwie will wohl keiner mehr so richtig ein Netflix-Abo abschließen, sprich die Neukunden stagnieren ein wenig. Interessanterweise hat Netflix Ende letzter Woche eine Kooperation mit Microsoft bekannt gegeben, wonach sie zukünftig erstmal in Amerika als Testrun einen neuen Netflix-Account sozusagen ermöglichen werden, dass die Leute, wenn sie Werbung denn gucken, deutlich reduzierte monatliche Fees dafür bezahlen müssen, also Grundgebühren, und dann nicht mehr irgendwo bei $18 pro Monat liegen, sondern irgendwie nur noch $3, $4, $5 werden wohl korportiert momentan. Das dahingehend, dass dann Leute wie beim linearen Fernsehen tatsächlich wieder Werbung gucken.
Okay, aber so richtig spannend wird es gerade für die Krypto- und Bitcoin-Community doch am Mittwoch, oder?
Genau. Das ist Tesla. Ihr wisst es selber, Tesla als zweitgrößter Bitcoin-Halter hinter MicroStrategy. Wird man sehen, kann Elon Musk abermals seinen Absatz der Autos irgendwie steigern und werden diese hoffentlich positive Entwicklung bei Tesla sich dann auch im Endeffekt auf Bitcoin und Co. Übertragen können, dass wir im Endeffekt sehen, Mensch, Tesla läuft gut, Tesla hat selber viele Bitcoin und dementsprechend können wir dann gucken, dass auch Bitcoin und Kryptos sozusagen im Windschatten von Tesla dann mitfährt.
Genau, ich wollte darauf nochmal kurz eingehen. Was glaubst du denn, also jetzt auch losgelöst von Tesla und wahrscheinlich eher auf das gesamte Quartal bezogen, wie sich die Berichtssaison jetzt auf den Kryptomarkt auswirken wird? Es gibt da ja immer schon so ein bisschen Korrelation, ne? Die Stimmung schwappt ja ein bisschen über.
Ja, wir haben ja tendenziell ist die Korrelation ein bisschen zurückgegangen zwischen Nasdaq und dem Kryptomarkt, also weiter hoch. Und man darf durchaus erwarten, dass die Zahlen für dieses abgelaufene Quartal besser ausfallen werden als erwartet. Nicht, weil die Zahlen wirklich besser sind, sondern weil die Analystenerwartungen in den letzten Quartalen immer weiter reduziert wurden, weil sie gesehen haben, im Grunde genommen, okay, wir haben nicht mehr den Wachstum aktuell und dann neigen Analysten dazu, ihre Erwartungen derart zu reduzieren, dass es für die Unternehmen relativ leicht wird, diese dann wiederum zu übertreffen. Und ich gehe mal davon aus, gerade bei Netflix der Fall, auch bei Tesla selbst, dass die so weit runtergesetzt wurden, dass es ein leichtes sein wird, die Zahlen zu schlagen. Aber es ist dann doch eher relevant oder durchaus interessant zu sehen, dass die vermutlich da drüber liegen werden. Und die Erstreaktion, so wie ich den US-Markt kenne, werden die wahrscheinlich erstmal gefeiert werden. Also sprich, da ist durchaus mehr Upside bei den sämtlichen Technologietiteln zu erwarten.
Okay, und das heißt dann auch gute Stimmung für Krypto?
Ich sag mal, kurzfristig ist auf jeden Fall eine Möglichkeit da, dass wenn Tesla liefert, in der Woche drauf kommen dann weitere wichtige Schwergewichte wie Amazon, Apple und Co. Wenn die alle nur halbwegs über ihren Analystenerwartungen liegen, dann dürfte zumindest die Erstreaktion dort positiv ausfallen und das dürfte dann sich auch ein Stück weit positiv auf den Kryptomarkt auswirken.
Also sozusagen je nachdem, wie die Gewinnerwartungen ausfallen, kann man sich schon mal so ein bisschen nach vorne orientieren, oder?
Genau. Also wir werden zumindest in der ersten Reaktion dürfte es erstmal hochgehen. Ich denke auch, dass wir durchaus irgendwie im Sommer einen ganz guten Sommer sehen könnten. Interessant vielleicht oder für euch relevant, wenn man sich so Zahlen anguckt, sollte man nicht immer nur auf die aktuellen Werte schauen. Also sprich, liegen sie über den Analystenerwartungen, haben sie höhere Gewinne als erwartet, sondern wie sieht es denn oder was sagen die Unternehmen, wie blicken die in die Zukunft, was sagen die zu möglichen Quartalszahlen in der Zukunft, also die Forward Guidance nennt man die, da wird dann immer geschaut, behalten die Unternehmen ihre Guidance für die nächsten Quartale sozusagen? Bleiben sie dabei oder sagen sie, die aktuellen Zahlen waren okay, aber wir rechnen dennoch damit, dass die Guidance, also sprich die Erwartungen für die nächsten Quartalszahlen niedriger ausfallen werden? Und das ist so ein bisschen die Krux, wenn da dann im Endeffekt alle reduzieren und ihre Forward Guidance ja weiter runtersetzen, das könnte eindeutig darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft sich weiter abschwächt, was dann natürlich perspektivisch wieder negativ zu sehen ist, Stichwort Rezession.
Okay. Aktuell stehen wir ja, also gerade in dieser Woche jetzt, was die Kurse am Kryptomarkt angeht, wieder einigermaßen gut da, ne? Also wir haben die 1-Billion-Dollar-Marke wieder geknackt, die ja auch so ein bisschen psychologisches Level eigentlich immer bedeutet. Woran liegt das?
Ja, wir haben jetzt tatsächlich, das ist ganz interessant zu sehen, wir sind jetzt am 25. Juni, dann am 8. Juli und jetzt eine Woche später im Grunde genommen wieder, sind wir wieder an dieser 1-Billion-Marke angekommen und sind jetzt das erste Mal heute tatsächlich dabei, die zu brechen. Ist dahingehend wichtig, dass es eine psychologische Marke ist und wir zuletzt dort nicht weiterkamen. Bestätigt sich jetzt dieser Ausbruch, den wir heute sehen, auch die nächsten Tage, und wir fallen nicht zurück über 1 Billion, dann neigt der Markt dazu, im Grunde genommen den nächsten Schritt nach oben, also mehrere Treppenstufen nach oben zu laufen, an die, ich nenne das ja immer so alte Abrisskante, weil der Bereich, da hatten wir uns ja auch wochenlang bewegt, um die rund 1,2 Billionen. Und da waren wir dann ja durchgefallen am 11. Juni und dann war ja im Endeffekt auch am Markt dieser Ausverkauf zu sehen, am 12.6. Und interessant wird, ob wir wirklich diesen Bereich um 1,2 wieder anlaufen, weil das dürfte für ja viele, unter anderem Ethereum, aber auch Bitcoin durchaus bedeuten, dass wir da eine Ecke drauflegen können.
Okay, also auf Ethereum gehen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Was war denn sonst noch so los jetzt diese Woche am Kryptomarkt? The Other Side ist gestartet, also das Metaverse vom Apecoin. Versprichst du dir davon irgendwas?
Man muss dazu sagen, diese ganze Bored Ape Yap Geschichte hat zwar ist ein bisschen runtergekommen, ist ein bisschen abgekühlt, aber weiterhin werden die nachgefragt, die gelangweilten Affen, und das Interesse an dem Apecoin, also die Jungs von Yuga Labs im Hintergrund, die machen das schon wirklich gut marketingtechnisch, dass sie das auch immer so schön heranführen, die Leute an ihre neuen Produkte, die dann bald kommen. Und jetzt haben sie ja vorgestern den ersten 4.300 Usern erlaubt, mal einen Blick in deren The Other Side Metaverse, im Grunde genommen reinzuschauen und zu gucken, wie das dann da so aussehen könnte. Und allein dieser Hype, weil sie den auch medial wieder schön aufbereitet haben, hat dann direkt dazu geführt, dass Apecoin in den letzten 24 Stunden 23% zugelegt hat. Und jetzt sehen wir in den letzten Stunden, dass tatsächlich auch die Konkurrenz in Form von Axie Infinity und auch insbesondere Sandbox tatsächlich aktuell selber nachziehen im Grunde genommen. Sandbox hatte ich ja eben gerade, hat sie ja gefragt, was ist das für ein Alarm? Da war Sandbox direkt, die drohen jetzt auch nach oben gerade auszubrechen. Nichtsdestotrotz ist für mich weiterhin die Frage, welches Metaverse wird es werden? Wir haben so viele Metaverse, die jetzt angekündigt werden auf den verschiedenen Chains. Auf Cardano kommen da jetzt viele. Also das ist wirklich ein sehr heterogenes Feld. Und es wird für meiner Meinung nach enorm schwierig zu sein, das eine Pferd zu finden, was dann das Tolle ist. Weshalb ich immer so als kleinen Tipp sage, schaut euch lieber die Peripherie an, also im Grunde genommen die Coins, die relevant sind, auch plattformübergreifend für diese ganze Metaverse-Geschichte. Mhm. Das ist in Form von Engine Coin, der im Grunde genommen Virtual Goods in Form von NFTs, diese ganzen Anziehsachen und was man alles im Metaverse dann später mal brauchen könnte, irgendwelche Gegenstände, dass man die darüber verwalten kann. Dann für mich interessant, weil es ja Gaming, Metaverse ja auch immer Gaming ist, UOS irgendwie als Steam-Ersatz. Ich meine, viele Leute benutzen Steam weltweit und UOS im Grunde genommen hat ja den Ansatz, das Steam der Blockchain zu sein. Finde ich durchaus interessant. Und als drittes, ich glaube, ich hatte hier auch immer mal wieder erwähnt, irgendwo muss das ja auch gerendert werden. Also irgendwann muss ja auch auf der Blockchain sozusagen die Grafik erstellt werden. Und da ist für mich der Render-Token RNDR durchaus auch so ein kleines Juwel, was man mit einer relativ geringen Marktkapitalisierung mal eventuell gucken könnte, dass man dann eine Position aufbaut.
Ich finde es gerade ganz interessant, dass du sagst, Engine für die Items, die man im Metaverse in Zukunft irgendwann eventuell mal brauchen könnte. Ich stehe ja dieser ganzen Metaverse-Geschichte immer noch sehr skeptisch gegenüber und bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt alles brauchen. Und also ganz losgelöst von irgendwelchen, ich weiß nicht, Schuhen und Co., die man sich dann dort eventuell anziehen kann. Okay, aber vielen Dank für deine Einschätzung und Erklärung, Stefan. Ich hoffe, wir konnten euch wieder so einen einigermaßen umfassenden Überblick über die Geschehnisse am Markt geben. Und sollte euch ein Thema fehlen, dann schaut am besten mal auf unserer Website vorbei. Da gibt's sicher einen entsprechenden Artikel dazu. Oder besser noch, holt euch die BTC Echo App, denn da gibt's das alles sogar werbefrei. Gut, ich würde sagen, damit kommen wir dann zu unserem heutigen Hauptthema, nämlich der Frage, ob Ethereum jetzt die nächste Sommerrallye einläutet. Und seit 2015 gibt's Ethereum jetzt und im Grunde seit damals steht Ethereum auch immer so ein bisschen im Schatten des großen Bruder Bitcoins. Wobei Bruder hier eigentlich nicht ganz richtig oder zutreffend ist, denn im familiären Geflecht würde Cousin oder Cousine vielleicht eigentlich besser passen. Von Anfang an war Ethereum eigentlich anders konzipiert als Bitcoin, nämlich weniger als Zahlungsmittel oder Wertspeicher, sondern eben als dezentraler Supercomputer, wie es damals und teilweise auch heute noch immer hieß bzw. heißt. Fakt ist, dass Ethereum sich als Plattform für Smart Contracts etabliert und bis dato auch niemanden gefunden hat, sage ich mal, der als Wettbewerber das Projekt da jetzt irgendwie vom Thron stoßen könnte. Und am vergangenen Wochenende ist Ether, also der Utility-Token der Plattform, nun signifikant im Wert gestiegen. Und wir wollen besprechen, ob Ethereum nun den Schritt aus dem Schatten von Bitcoin vollziehen kann und vielleicht sogar für eine kleine Sommerrallye am Kryptomarkt gut ist. Denn es gibt also einige Anzeichen, die dafür sprechen. Vor allem mit Bezug auf Projekte wie zum Beispiel die Lido DAO. Allerdings ziehen auch andere Layer 2 Lösungen wie Matic gerade an. Und das werden wir im Folgenden einfach mal untersuchen. Bevor wir das tun, Stefan, kannst du bitte noch einmal kurz auf die Kursentwicklung von Ethereum beziehungsweise eben Ether eingehen und erklären, was dich vermuten lässt, dass Ethereum sich da jetzt so ein bisschen aus dem Schatten von Bitcoin rauskämpft?
Durchaus. Ethereum hatten wir in den letzten Wochen, auch die Leute, die die Analysen regelmäßig lesen, wissen, Knisus Knaxus war eigentlich der Bereich um 1267 US-Dollar. Da waren wir mehrfach abgeprallt, auch im Ende Juni und dann nochmal in der ersten Juliwoche. Und da haben wir jetzt in den letzten Tagen über das Wochenende den dynamischen Ausbruch gesehen, der auch wirklich volumenbasiert war. Da kam richtig Druck rein. Und man hat auch gesehen, dass wenn man auf CoinGlass geguckt hat, wie die Liquidationen waren, dass da scheinbar enorm viele Leute darauf gesetzt hatten, dass Ethereum, ähnlich wie Bitcoin, weiterhin in seiner Range, im Grunde genommen dieser ausgebildeten Handelsrange der letzten, des letzten Monats grob, weiterhin verweilen würde. Die wurden mehr oder weniger alle auf dem falschen Fuß erwischt, denn bei Ethereum gab es am Wochenende ungefähr 6-mal so viel Liquidation bei Bitcoin selbst. Passiert wirklich sehr, sehr, sehr selten. Das heißt, da waren unglaublich viele Leute short. Und wenn es einen Ausbruch gibt und viele Leute short sind, dann kommt es zu Short-Eindeckungen, die dann im Endeffekt den Stoß nach oben oder die Bewegung nach oben dann nochmal verstärken und mehr oder weniger potenziert haben. Somit hat Ethereum das geschafft, was Bitcoin auch ebenfalls seit Wochen versucht und bisher noch nicht geschafft hat, aus seiner Range auszubrechen. Und im Endeffekt kam dann der bullische Impuls, der Ethereum in den letzten 3 Handelstagen seit Ausbruch um rund 20% hat gen Norden schießen lassen, wohingegen Bitcoin ja aktuell wieder nur an seiner sozusagen Trendkanal-Oberkante verweilt und den Ausbruch noch nicht geschafft hat.
Da hattest du mir im Vorfeld der Folge 2 Charts gezeigt. Die fand ich super hilfreich, um das einmal zu verstehen.
Genau, ja. Wenn ihr euch die Charts im Tageschart Bitcoin und Ethereum nehmt, ihr legt die einfach mal nebeneinander und vergleicht die. Dann sieht man es wirklich jetzt, abgesehen von Linien und Indikatoren etc. Interessiert alles nicht. Ihr guckt euch einfach mal den nackten Chart an. Dann seht ihr, diese haben wirklich die gleiche Bewegung gemacht in der Seitwärtsbewegung, nur dass im Grunde genommen Ethereum jetzt vorausgeeilt ist und den Sprung schon geschafft hat, weshalb Bitcoin noch an der Oberseite irgendwie momentan klemmt und da noch nicht so richtig der Decke geflogen ist. Weshalb man auch sagen kann, Ethereum macht den ersten Schritt, wird Bitcoin denn danach ziehen oder ist Ethereum vielleicht diesmal der Coin, der im Endeffekt den ganzen Kryptomarkt so ein bisschen gen Norden ziehen könnte?
Stefan, was glaubst du, woran liegt das? Also woher kommt jetzt dieses vergleichbar starke Interesse an Ethereum?
Mit Sicherheit The Merge. Du hast es ja selber vorhin schon angesprochen. Also sprich die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake, die ja gefühlt seit Jahren, ich hätte jetzt fast Jahrzehnten gesagt, so fühlt sich's manchmal an, irgendwie erwartet wurde. Und jetzt ist es, obwohl wieder mehrfach verschoben, wohl so, dass es am 19. September, das ist das aktuelle Datum, wo gesagt wird, so ist passiert, dass Ethereum auf Ethereum 2.0 umgestellt wird. Damit einhergehend eine bessere Möglichkeit des sozusagen der passiven Einkommensgeneration durch Staking und gleichzeitig soll wohl auch endlich das Skalierungsproblem dadurch bei auf Ethereum gelöst werden.
Beziehungsweise angegangen, glaube ich, ne? Also ich glaube, es ist der erste Schritt, also noch nicht gelöst, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Grundlage, ne?
Ja. Genau, ja, wir werden halt sehen, inwiefern es dann wirklich mal in die Richtung geht, also sprich Vitalik Buterin da auch mal Wort halten kann und wir dann sehen, dass Ethereum wirklich sich weiterentwickelt und ja, Probleme, die sie bisher in den letzten Jahren hatten, ein Stück weit dann vielleicht auch mal lösen können. Mhm. Was aber wirklich interessant ist, ist, dass durch dieses Ethereum-Staking, also die Umstellung auf Proof-of-Stake, zunehmend institutionelle Investoren sich da breit machen und auch im größeren Stile Ethereum akkumuliert haben, um im Endeffekt dann Proof-of-Stake, also Ethereum staken zu können auf der Ethereum 2.0 Chain, weil sie dadurch erstmalig die Möglichkeit haben, tatsächlich so eine Art Cashflow sich zu berechnen, weil man kann relativ einfach nachgucken. Es gibt verschiedene Seiten, wo man nachgucken kann, wie viel Gebühren, also wie viel Gas momentan eingenommen wird von den Stakern, von den Nodes im Ethereum-Ökosystem. Und darüber basieren können institutionelle Investoren ableiten, wie viel Gewinn kann man denn im Endeffekt ja generieren dadurch, wenn man Ethereum staked. Und ich glaube, dass das, wenn die sich da mal genauer in die Zahlen einlesen, das durchaus interessant werden könnte für institutionelle Investoren, da vermehrt wirklich Geld zu investieren, in die Hand zu nehmen und wirklich da auch Milliarden in Staking zu packen.
Und also losgelöst von diesen ökonomischen Anreizen passiert ja aber in dem Ökosystem auch recht viel noch, ne?
Ja, durchaus. Also es ist so, dass wir ja im Endeffekt dem einen, wie sagt man immer, des einen Todes ist des anderen Freud. Also wir haben ja den Luna Crash gehabt. Im Endeffekt dadurch sind ganz viele Protokolle, die jetzt auf einer faktisch toten Blockchain sitzen und die momentan Anreize gegeben werden, auf andere Blockchains zu wechseln. Und dann, man sieht momentan bei Ethereum, dass da viel passiert, dass da viele Entwickler tatsächlich sagen, okay, dann gehe ich doch auf die erste und sozusagen ja, auf den Platzhirsch der Blockchains, der Smart Contract basierten Blockchains. Sprich, wir werden durchaus viele Projekte, die interessant waren oder auch eine große Community auf der Terra Blockchain hatten, die werden wir jetzt mehr oder weniger auf kurz oder lang auf der Ethereum Blockchain sehen. So. Mhm. Und ein weiteres interessanter Aspekt ist für mich weiterhin das Blockchain Gaming, wohingehend man ja bei Metaverse nicht weiß, wird das mal was, wird sich das durchsetzen? Sind diese ganzen Blockchain Games von Gala Games zum Beispiel, von verschiedenen Anbietern im Endeffekt, die boomen unverändert. Also die entwickeln fortlaufend so kleine Browser-Games, die man auch teilweise auf Handy spielen kann oder einfach so im Grunde genommen relativ kurzweilige Geschichten, die aber ja durchaus von der Community immer angenommen werden und auch wirklich rasend gespielt werden. Also man sieht da im Grunde genommen in diesem Blockchain-Gaming wirklich eine große Entwicklung und ist auch ein Stück weit einfacher zu realisieren als dieses komplexe, abstrakte Metaverse, wo niemand genau weiß, wie das dann immer so sein würde, ne?
Die These oder ja die Frage hier in der Folge ist ja so ein bisschen, ob Ethereum jetzt so eine Sommerrallye einläutet. Und ich habe zu Beginn der Folge schon mal kurz Lido genannt, denn zum einen performte der Token, der Lido DAO, also der LDO, in den vergangenen Tagen wirklich hervorragend, kann man denke ich sagen. Und zum anderen hat sich Lido Staked Ether aber nun tatsächlich einen Platz in der Top 20 aller Coins nach Marktkapitalisierung erarbeitet. Und das alles im Endeffekt gezogen von Ethereum. Kannst du uns dazu nochmal abholen? Was ist Lido und was hat es jetzt mit dem Lido Staked Ether auf sich? Einfach, dass wir da nochmal ein bisschen Klarheit reinbekommen.
Ja, grundlegend ist Lido erstmal eine Multi-Chain-Plattform, um verschiedene Coins staken zu können. Also neben Ethereum kann man dort auch Solana, Polkadot und Kusama staken, zum Beispiel. Und ursprünglich mal Terra, nur dass Terra jetzt in Hiki natürlich weggefallen ist. Und dieses
nicht nur ein Häkchen, würde ich sagen, Stefan. Also das ist weg, das Thema, oder nicht? Also du hast vorhin gesagt, da liegt noch irgendwie was, ne?
Ja, irgendjemand hat scheinbar vergessen, dass er noch 8.500 Dollar gestaked hat in Lido. Irgendwie
jetzt
seine
noch
Terrasse.
8.500, ne? Das war wahrscheinlich auch mal mehr.
Ja. Richtig, das ist natürlich jetzt die 8.500 noch, die mal 100 oder so müsste man die rechnen, da wüsste man auf einmal schon, okay, da ist ein hoher Wert tendenziell, oder war mal, der jetzt halt in Häkchen nichts mehr wert ist. Der Vorteil von Lido gegenüber klassischem Staking ist tatsächlich, oder weshalb viele Leute darauf setzen, ist, dass man ja A, seine Rewards, also die Staking Rewards täglich ausgezahlt bekommt und dass man keine Locking Periods hat. Also man kommt wirklich aus dem Lido Staking sofort wieder raus, kann seine Ethereum, seine Coins wieder rausziehen und hat nicht irgendwelche Sperrfristen von 21 Tagen, 28 Tagen, was es teilweise gibt, was im Grunde genommen ja gerade in diesen unsicheren Zeiten des Stakings dann doch schon eine elegante Lösung ist, dass man im Grunde genommen sieht, oh Gott, das Schiff fängt an zu sinken und ich komme nicht runter, weil ich noch 2 Wochen warten muss. Da bin ich dann einfach flexibler beim Staking, ne?
Okay, das heißt aber, die ganze Geschichte wurde hauptsächlich durch Ethereum eigentlich mitgepusht, beziehungsweise wahrscheinlich durch die eben erhöhte Nachfrage, von der du gerade gesprochen hast, weil man vielleicht auch sagt, okay, ich nutze dann lieber so eine Plattform und bereite mich davor, anstatt jetzt schon im Vorfeld Ethereum über zum Beispiel, ich weiß nicht, Kraken zu staken und gehe dann dort lieber wieder auf ein dezentrales Protokoll.
Ja, wenn man sieht, dass die zentralen Anbieter wie Celsius etc., die vermeintlich ja sicher waren, im Endeffekt auch alle über den Jordan gegangen sind, dann kann ich auch dezentral staken und dann sind die Coins zumindest noch meine Coins und ich habe sie unter Kontrolle und sitze dann nicht, dass es auf einmal heißt, Auszahlungen sind abgeschaltet. Ihr müsst mal gucken, vielleicht bekommt ihr noch euer Geld nochmal wieder, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht melden wir Insolvenz an, vielleicht aber auch nicht. Diese Problematik hat man bei der Lido DAO natürlich nicht.
Okay, aber meinst du, dass jetzt nach dieser tatsächlichen Umstellung von Ethereum auf Proof of Stake noch ein wirklich relevanter Anwendungsfall für Lido da bleibt? Also klar, ich verstehe das Prinzip, es bietet einige Vorteile, aber wir haben natürlich bei Ethereum ganz anderes Gesamtvolumen, sage ich mal, dass man überhaupt staken kann oder dort reinschmeißen kann im Vergleich jetzt zu Coins, wie du sie vorhin nanntest, also Solana, Kusama und Co. Also meinst du, Lido ist tatsächlich langfristig ein spannendes Invest?
Das wird man dann im Endeffekt auch mit den Details sehen, wie dann die Staking-Details sind, wenn dann tatsächlich man direkt nativ auf Ethereum staken kann. Mhm. Ob die dann auch wieder sowas wie Haltefristen haben oder Blockfristen, also bis, ne, wie lange man seine Ethereum fest irgendwie in einen Pool werfen muss, bevor man die wieder rausziehen kann. Das heißt, das ist durchaus relevant. Plus, auch wenn Ethereum den Hauptteil von Lido macht, ist auch Solana-Staking nach wie vor interessant. Und Lido ist, glaube ich, so ausgelegt, dass die auch immer schauen, auch neue Proof-of-Stake-Blockchains potenziell integrieren zu können in ihren System. Also insofern finde ich den Ansatz durchaus interessant. Und da ist es eine DAO, ist es sowieso eigentlich, der Blockchain-Charakter wird da irgendwie, bleibt da erhalten.
Ja, da bin ich emotional und nach Ideologie auf jeden Fall voll bei dir. Okay, aber erstmal genug von Ethereum 2.0 und von der Zukunftsmusik, die drumherum spielt. Dazu werden wir sicher nochmal eine Folge machen und auch in der kommenden Ausgabe unseres BTC Echo Magazins wird es sehr detailliert um The Merge gehen. Schauen wir uns jetzt aber lieber nochmal an, was vielleicht noch dafür spricht, dass Ethereum eben aktuell einen Indikator für eine Sommerrallye liefert oder liefern könnte. Also Polygon beispielsweise unter dem Protokoll eigene Coinmatic scheinen aktuell auch von Ethereum zu profitieren, aber jetzt ganz anders als Lido.
Ja, das ist richtig. Teilweise ja, teilweise nein. Also die konkurrieren momentan im Endeffekt mit Ethereum selbst, also mit der Mutterchain, um die besagten Terra-Protokolle. Der sozusagen CEO, der Core-Developer hinter Matic, hat auch offen mehrfach formuliert über Twitter und hat gesagt, er würde sich freuen, wenn er die möglichst viele Terra-Protokolle auf seiner Matic-Chain integrieren kann. Dem sind bislang ungefähr 50 Protokolle gefolgt. Also im Grunde genommen so ein ganzer Ökosystemwechsel vom Terra-Ökosystem in das Matic-Ökosystem. Durchaus sehr spannend. Des Weiteren, also mal wirklich, ich finde, das ist schon ein Wort, dass Disney, also der große Disney-Konzern, jeder kennt ihn, hat ein Accelerator-Programm, nennen die das. Im Grunde genommen, sie unterstützen potenziell interessante Unternehmen darin und fördern sie in ihrer Entwicklung von ihrem Produkt, sagen wir mal ganz einfach. Mhm. Und da ist tatsächlich Matic oder Polygon als einziges Blockchain-Unternehmen. Da wurden jetzt für dieses Jahr 5 Unternehmen von Disney bekannt gegeben, die dort dieses Accelerator-Programm, also sprich auch Geld von Disney bekommen, um ihr Produkt weiterzuentwickeln. Ist Matic das einzige Blockchain-Programm? Also es ist schon mal ein herausstellender Charakter irgendwie ein Stück weit, finde ich, wenn man Disney im Hintergrund hat. Ziel wird es mit Sicherheit von Disney sein, ihr Metaverse, also sprich selber einen Fuß ins Metaverse zu packen.
War ja klar.
Und das genau. Und das womöglich dann auf Matic, also auch interessant, dass auch Metaverse auf Matic potenziell interessant sein könnten. Natürlich auch aufgrund der geringen Gebühren im Verhältnis zu Ethereum selbst. Und das genau diese, sozusagen sieht man auch diese Entwicklung tatsächlich bei Spieleentwicklern, dass unter anderem Vulcan Forged war auf Matic unlängst gewechselt. Und man sieht auch, dass weiterhin hohes Interesse und Aktivität bei den Matic Ethereum-Adressen vorhanden ist. Also im Grunde genommen, da ist Wachstum vorhanden. Man sieht, Matic wächst und geringe Gebühren ziehen natürlich an, weil niemand möchte für eine Überweisung $100 bezahlen. Insofern macht Matic momentan, glaube ich, einfach viel richtig.
Okay, ja, vielen Dank, Stefan, dafür. Das hat mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen ein klareres Bild vor Augen geführt, wobei ich jetzt, glaube ich, gerade denke, dass ja der Einfluss von Ethereum selbst als Projekt nur bedingt irgendwie diese Sommerrallye lostreten könnte, sondern dass man wahrscheinlich wirklich die Kursentwicklung von Ether ein bisschen als Indikator sehen kann. Also gerade eben, weil eben auch Konkurrenzprojekte abgegangen sind in den vergangenen Tagen. Wie sollten Kleinanleger wie ich denn jetzt hier am geschicktesten agieren? Ich weiß, das ist immer die typische Gretchenfrage, aber muss sein. Also Ethereum, Lido oder doch lieber Matic? Was soll ich kaufen?
Ich glaube, du kennst meine Antwort. Wir haben vor einem Monat drüber geredet, dass ich immer wieder gesagt habe, deckt euch ein mit ersten Layer-One-Projekten, dementsprechend natürlich Ethereum als dem Layer-One-Projekt schlechthin. Hat sich wohl bewahrheitet, dass wir da jetzt erstmal eine Gegenbewegung sehen. Also insofern, wie du schon meinst, Ethereum ist tatsächlich die sichere Bank. Bei Ethereum wird man vermutlich jetzt nicht einmal 50 oder mal 100 Coin sehen, schlicht und einfach, weil die Marktkapitalisierung von Ethereum schon extrem groß ist. Dafür ist aber auch der Downdraw irgendwann dann mal in Häkchen begrenzt. Also das Risiko nach unten ist bei Ethereum deutlich besser abzuschätzen als bei kleineren Altcoin-Projekten. Nichtsdestotrotz finde ich auch Matic sehr, sehr interessant. Also wir hatten Matic auch vor ein paar Wochen schon mal, hatte ich in der Kursanalyse empfohlen und meinte, Matic hat durchaus eine Chance, wieder gen perspektivisch über $1, dann gen 1,50, vielleicht sogar $2 zu laufen. Also sprich, die machen sich momentan schon auf und haben schon einen Teil von dem Abverkauf des ersten halben Jahres im Grunde genommen, haben schon eine Ecke wieder gut gemacht. Mhm. Und die Entwicklungen, die wir ja gerade besprochen haben, sprechen eigentlich nur dafür, dass das Interesse bei Matic weiter hoch bleibt.
Ja, ich frage mich nur, wenn so ein Projekt wie Matic jetzt gerade oder auch Lido, wenn die jetzt gerade schon so gut gelaufen sind, also ist da wirklich noch Luft nach oben oder ist dann da erstmal ein bisschen Stille?
Bei Lido bin ich so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Die haben die letzten Tage jetzt wirklich, wie du schon meintest, rasant zugelegt. Da würde ich niemals jetzt einfach blind in Häkchen reinkaufen, weil man sagt, man kauft nie in Stärke. Das heißt, ich würde bei Lido, wenn, warten, dass da im Grunde genommen eine Gegenbewegung kommt. Optimalerweise wäre das vielleicht ein Retest bei Ethereum des Bereichs, um sozusagen des Ausbruchslevels um 1250, $1,300. Dann gucken wir mal, wie dolle Lido in dem Fall dann nämlich auch mit zurückkommt, vermutlich, und man eventuell da dann wieder einsteigen kann. Mhm. Generell würde ich dann aber mal empfehlen, dadurch, dass wir gesehen haben, dass Matic jetzt gut gelaufen ist als Layer 2, Layer 2 Chain auf Ethereum. Es gibt ja neben Matic noch weitere Konkurrenz in dem Bereich. Das ist unter anderem Immutable X, Optimism und Arbitrum. Die könnten, wenn die das jetzt sozusagen sich ein bisschen an Matic orientieren und auch ein Stück weit Entwickler und neue Projekte auf ihre eigene Layer 2 Chain ziehen können, sehe ich dort durchaus noch Potenzial, weil die einfach von der Marktkapitalisierung dann doch eine Ecke hinter Matic zurückhinken, ne?
Okay, also einfach mal gucken, was sich quasi in dem Becken noch so tummelt, ne?
Und einfach mal Charts vergleichen. Wie gesagt, wer ist schon durchgestartet und wer sitzt noch in Startlöchern, ist vielleicht und dreht eine Ehrenrunde, aber könnte dennoch irgendwie perspektivisch nochmal durchstarten, ne?
Okay, Cool. Stefan, mit Blick auf die Uhr, wir sind gleich bei 35 Minuten angelangt und damit eigentlich auch mehr oder weniger am Ende der heutigen Folge und damit wiederum bei der obligatorischen Frage, welche Kursziele werden in dieser Woche denn bei Bitcoin, aber zur Feier des Tages einfach auch mal bei Ethereum relevant?
Wir machen ganz kurz Bitcoin. Ihr kennt eigentlich die Werte, deswegen muss ich da nicht mehr so viel sagen, glaube ich. Wir haben ja den Bereich weiterhin um 22.400, 22.500. Das ist die Oberkante. Das war auch das Hoch vom 8. Juli. Da sind wir jetzt heute wieder genau rangelaufen. Diesen Bereich müssen wir nachhaltig mal rausnehmen. Haben dann auf der Oberseite noch die 23.350, 400 ungefähr. Erst wenn Bitcoin da wirklich nachträglich per Tagesschluss rausgeht, haben wir eine Chance, übergeordnet dann endlich mal die alte Abrisskante bei 28.000 zu besuchen. Aber direkt mal auf Ethereum im Endeffekt rüber geswitcht. Ethereum hat ja, wie wir vorhin besprochen hatten, den Schritt schon gemacht im Grunde genommen. Die sind weitergelaufen. Das bedeutet bei Ethereum meiner Meinung nach aber nicht unbedingt, dass wir deswegen jetzt ja dort durch sind mit der Bewegung. Ich würde glatt sogar vermuten, dass ja die Abrisskante bei Ethereum verläuft ungefähr bei $1,700, ein bisschen drüber vielleicht, $1,800. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ethereum diesen Bereich schon erreicht, bevor Bitcoin sich überhaupt mal aufschwingt, diese 28.000 anzulaufen. Weil man einfach sieht, dass das Momentum ist einfach auf der Seite von Ethereum gerade. Das siehst du auch einfach, also jeder kann sich das immer schön angucken. Guckt euch einfach den Ethereum Bitcoin Chart, den gibt es ja auch. Man muss ja nicht gegen US-Dollar gucken und guckt sich da einfach mal an, was Ethereum dort, wie Ethereum gegen Bitcoin selbst performt hat. Und da sieht man eigentlich, da ist auch nach oben noch eine ganze Ecke Luft, meiner Meinung nach, wo Ethereum Bitcoin in den nächsten Wochen durchaus weiter outperformen könnte.
Okay. Ja, sehr schön. Vielen Dank dir, Stefan. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Kursanalysen von Stefan haben möchtet rund um Bitcoin, Blockchain und Co., dann schaut, wie gesagt, vorhin am besten einfach mal bei uns auf der Seite vorbei oder holt euch eben direkt die BTC Echo App. Und wenn euch diese Folge heute hier gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört da oder schickt uns eine Mail mit eurem Feedback, positiv als auch negativ natürlich, an podcast@btc-echo.de. Wir würden uns sehr freuen und das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen einen guten Start in die Woche, oder Stefan?
Ja, den wünsche ich euch auch. Startet gut in die Woche und dann hören wir uns nächsten Montag und hoffen wir, dass wir nächsten Montag von höheren Kursen berichten können.
Alles klar, bis dann. Danke dir.
Tschüss.